Ich darf Sie herzlich zu unserem Fonds im Fokus begrüßen. Mein Name ist Michael Schmidt von Euroadvisor Services. Unser Thema heute: Goldrenaissance. Investoren entdecken den besonderen Wert von Gold. Dazu darf ich Dominik Isler herzlich begrüßen, der uns live aus Frankfurt zugeschaltet ist. Herr Isler verantwortet den Vertrieb in Deutschland und Österreich und ist seit über 6 Jahren bei Jupiter Investment Asset Management. Er steht uns im Anschluss an das Videointerview für Fragen gerne zur Verfügung. Kurz ein paar Erläuterungen zum Ablauf der nächsten rund 40 Minuten. Wir starten jetzt gleich mit dem Videointerview, das circa 20 Minuten dauert. Während des Interviews können Sie bereits Ihre Fragen mittels der Fragefunktion im rechten Bereich des Bildschirms stellen. Herr Isler stellt Ihnen dann im Anschluss gerne Rede und Antwort. Wir zeichnen die Q&A-Session auf und stellen den Podcast auf www.fundresearch.de im jeweiligen Partnercenter ein. Sie finden dort neben dem Videointerview auch die redaktionelle Berichterstattung mit der Homeoffice-Story von Herrn Isler sowie das Fondsporträt zu dem Merian Gold und Silver Fund. Die aktuelle Präsentation zu dem Fonds sehen Sie im rechten Bereich Ihres Bildschirms. Ist dieses rote Symbol. Und darüber hinaus werden wir die Präsentation aber auch in das Partnercenter von Jupiter Asset Management einstellen, neben den bereits beschriebenen Unterlagen. Das war's schon mit der Organisation. Jetzt darf ich Herrn Anders bitten, das Video zu starten. Bitte sehr.
Nullzinspolitik, ausufernde Staatsschulden und hohe Volatilität an den Aktienmärkten lassen die Investoren nach Alternativen Ausschau halten. Vor diesem Hintergrund hat Gold, das älteste Wertaufbewahrungsmittel der Welt, in den letzten 12 Monaten über 30% zugelegt. Aber wie geht es weiter? Gibt die fortgesetzte Nullzinspolitik der wichtigsten Notenbanken realen Werten und damit Gold weiterhin Rückenwind? Diese Fragen wollen wir gemeinsam mit Jupiter Asset Management beantworten. Hallo und herzlich willkommen bei Fonds im Fokus und dem Thema Goldrenaissance. Investoren entdecken den besonderen Wert von Gold. Zugeschaltet dazu aus London ist Ned Naylor Leyland. Er ist Fondsmanager im Gold- und Silberteam von Jupiter Asset Management. Hello Ned, nice to see you.
Nice to see you too.
Das Interview führt Michael Wimmer, Senior Analyst bei Fonds Consult Research. Herzlich willkommen hier im Studio, Herr Wimmer.
Grüß Gott.
Ich freue mich auf ein angeregtes Gespräch. Bitte sehr, please.
Vielen Dank, Herr Schmidt, and a warm welcome to Ned Naylor Leyland. You launched the fund in 2016, and you are nearly 20 years now in business with managing precious metals. How did the idea of launching this fund come about?
The fund idea really came from an observation that the opportunities for long-only investors in gold, in silver, in mining, in my view, were suboptimal. They could be improved upon. So I suppose that the fund really is a bespoke solution for today's market. So what I mean is, it's not a suit bought in a shop. Is one tailored for the environment we're in, which is why it looks a little different in its asset allocation model, its processes, and also in the way that we speak about it.
Do government fiscal programs not only compensate for the lack of demand, and is monetary policy not only responsible for creating asset price inflation, which we can already see?
I think the key thing to understand here is that gold and inflation is not a thing. Gold and real interest rates is absolutely a thing. So what I mean is that it's that relationship between interest rates on one side and inflation on the other, and the interplay between them. That's what drives the gold price. So negative and falling real interest rates, which could be rising inflation or falling rates, is what drives gold up and silver up. So it doesn't necessarily need to be rising inflation. It could be the continuation of a zero or negative interest rate policy that drives gold, if you follow my rationale.
What sets you apart with your fund from competitors, especially within the gold mining equity fund space?
Principally, I suppose there are two differences there. One is silver. You know, we have half of our portfolio in silver. We obviously own bullion as well as mining equities. We carry a weighting, always a weighting to physical metal. But at the moment, about 50% of the portfolio is in physical silver and silver mining equities. That is very different than what else is available. We also make more qualitative judgments than other funds. We're not at all benchmark oriented. So we don't invest in Africa, Russia, Central Asia, anywhere like that, because we believe that the operating variables are much more complicated in those jurisdictions. And gold mining companies are already full of complicated operating variables. So we refine our universe, it's quite narrow, and we have a heavy overweight to silver. Those would be the main differences.
Why do you combine gold and silver, and likewise a flexible allocation between gold and silver mines?
Silver is a great opportunity. Silver is the beta play on gold. You know, they're both driven by real interest rates and by participation in wider markets. So if capital is flowing towards gold, silver outperforms. Optically, it looks like silver may be driven by its industrial demand, but it's not. It's driven through the monetary channel, just like gold is. So I believe it's very obvious that silver is a very helpful portfolio tool to drive attribution and return. Also, it's worth mentioning that, silver is only at about half of where it was at its highs in 2011. And silver, gold, of course, is challenging that all-time high level, which means silver has much more upside. And silver miners similarly have lower operating margins. So they inherently have more potential for the next leg of the bull market than the larger gold mining stocks that we tend to avoid, particularly in light of the bullion that we have in our portfolio.
In which boundaries do you control the allocation between gold, silver, gold mines, silver mines in your fund?
Principally, we have two models. So if we're in our bullish model, then we can be 70-30 in favor of silver. I'm never going to get there. That's a mandate number. Realistically, at 60-40 in favor of silver, I'm going to be selling silver assets consistently, because it will be the outperformance of silver that has driven me from a current level of about 50-50 to 60-40. And that will put me on the offer mainly in silver mining equities in order to retain around a 60-40 balance. We have a bit more scope, as I say, in the mandate to go to 70-30, but I don't anticipate needing to go that far. We have to have 15% in bullion at all times. We also don't get as low as that. So really, it hovers around 17 or 18% in the bullish model. And then we do have a defensive model, which the idea there is that we're dialing the volume down. So rather than dialing the volume up in bull market conditions, when conditions require it, we're going to dial the volume down, and we can be up to 50% in bullion and down to 30% overall in silver, similarly to what I said in the bullish model. And that is, as I say, designed to manage the cycle on behalf of the clients. So not to be just, you know, very long operating gold miners in all scenarios, because that's not helpful for a long only investor.
Can you please explain how it is possible to hold physical gold without being an alternative investment fund? There are some investors outside who are not familiar with a bullion fund.
The bullion funds that we use are listed equities that trade in Toronto and New York. So really, they are similar. You know, they are, if you look at them from above or from the side, they look quite similar to exchange traded products. although they have a higher legal structure, better custodial practices, and there are various nuances there that make them better investments for long-only investors. And actually, to give you a sense of still how low sentiment is even now, one of the silver bullion funds that we buy, as I speak to you today, that product's trading at a 4% discount to its NAV. So in fact, we're buying more of it today. So being able to buy what I consider to be the risk-free instruments of our whole financial system for a 4% discount is quite attractive.
Can we mention a few words about the selection of the single stocks in your fund? How is the investment universe being selected, and how many holdings do you have in the fund?
So we have various different ways of filtering our investment universe down. You know, normally when you think about gold mining funds, it will be a universe of 400 or 500 stocks, and people will be making selections within that. Our universe at the moment is around 120 to 130 stocks as we see it. The first filter that removes a good proportion of opportunity is geography, as I touched on earlier. So, you know, we're invested in the Americas. That's Alaska to the bottom of Chile, Argentina sometimes, and then Australia is a big overweight. Those are the geographies that we want to be invested. So that removes a high proportion of the investable universe straight away. And then we look at the track record of management teams, because that's very important in the long run, whether management teams have delivered against guidance and investor expectations. That's something else which can filter out some opportunities. And then further to that, of what we would call an asset inventory process. So a lot of mining equities hold assets which have been seen through other cycles. So we have models on them. We know whether they're likely to work and be interesting in this current market condition. So that will also remove some. That leaves us with this 120, 130 stock universe. And then we end up with currently we have 36 mining equities in the portfolio, and we'll have different subsets within that. So some silver producers, some gold producers, some development assets in tier one jurisdictions, principally Australia at the moment is a very interesting place to be invested in development and even in exploration. So each of those are subsets that we populate with the opportunity set which we have filtered away in the first place.
Do you invest only in big companies or also in small cap and exploration firms?
We don't buy the biggest gold mining companies. We don't own your Newmont or Barrick. We seek to hold physical instead of those. You know, they look very much like benchmark weighted positions to me. And I would rather own physical metal in that part of the portfolio. So we tend to then focus on the second tier producer that sits just below that, mid caps. And yes, we do have at the moment about 8% of the portfolio in exploration. Now, exploration is very interesting because for 20, 30 years, there has been very little capital available for drilling. Now, some people may think that that should put them off, but actually we see great opportunity there because exploration geologists have been identifying where they think the next big assets are for many years. They simply have not been funded to go look for it. And in the last 12 months, this has worked quite well for us. And we think it will carry on that direction, particularly as the very biggest gold mining companies, which we don't own, have a structural problem with reserves. So there is a real need for new discoveries, new assets to be developed. And we think that there's a very specific opportunity there, so long as you're in the right jurisdiction.
Let's have a closer look to your current portfolio. What does your allocation look like? And what is your scenario? Bullish, bearish, or something in between?
No, I mean, so we are very firmly in the bullish model and have been for some time now. And that leads me to be tilted towards the bullish model. We have about 17.5% in bullion. Within that bullion weighting, we're slightly overweight silver to gold, but only slightly. And then in the rest of the portfolio, again, quite evenly split. So, you know, we're looking just over 40% in gold miners and just over 40% in silver miners. Although it is worth commenting that what we would call a silver miner is almost always mining gold and silver. So actually at revenue level, they're kind of 50-50. So while I say I'm 40% in silver miners, that's nomenclature, that's the naming rather than the pure outcome, if you follow my point.
One point to your current portfolio, what are your biggest weights in single names in the portfolio and why?
So we have two stocks that I would mention, you know. One is Pan American Silver, which is, we think, the highest quality silver producer in the world. It's now paying a small dividend. It has mines in a number of different countries. It has good capital discipline. It's worked both bull and bear cycles successfully. And it also has scale and growth potential. So it has scale, and that's important because probably in the next layer of this bull market, you'll see investors certainly initially seeking out size, as we saw back in May and June in the gold sector, where the very biggest companies did best initially. But growth-wise, they have some very big projects, which really represent almost nothing in the current net asset value of the stock. And that's something that we look for. We want, you know, a pipeline of projects to come in and not necessarily have the need to do M&A to make acquisitions in the next part of the cycle. What we want to hold are things that will be bought. Now, having said that, that brings up the second thing. So we have a very decent-sized position in an Australian exploration, well, development stock now, really, called De Grey Mining, which is a reinterpretation, I suppose, on a geological basis of the Pilbara region of northern Western Australia. And it has grown in our portfolio very nicely. We think there's a lot more to go for there. It's a very, very interesting discovery.
The silver price also showed a very high volatility this year. How do you judge the price movement and how did you act?
Well, look, our asset allocation model captures all of this and we want to be there for the optionality that silver gives you. I have very, very strong expectations of the silver price over the next few years, and it will be volatile, I think, but with a very powerful upward bias. Now, you know, so long as the asset allocation model is well thought out, you should be able to ride that process. And like I just said, you know, ideally, what we want is silver to run and that to drive us to be on the offer in silver equities, to be a provider of liquidity in the market for silver equities. And that's really what we've done, is we've accumulated a large number of the most liquid and best run silver mining companies. And if the thesis about silver doing better yet than we've seen this year comes to pass, that will drive our asset allocation model towards an area where we will need to do that. And we will be there on the offer, benefiting from spreads rather than being hurt by them, which is often the case in this sector. You know, we should be there to benefit from that.
The oil price is another very important commodity and is a major cost factor for mine operators. How do you rate this after the oil prices slumped? And where do you see the break-even price in production for gold and silver mines at the moment?
On an individual case basis, it's difficult to answer that because every company is different and every mine is different. So I'm not sure that I really want to get involved in giving you one number. But what I will say is, respect of oil, this is a very different market now. You know, we've always seen, certainly in my career, a situation where when gold does well, oil is usually trending higher quite dramatically. That tends to reduce operating margins for mining companies. So while the gold price might be going up, their costs are going up with it. And that's difficult. Suddenly, we're not in that situation. Now, I do think that oil will be volatile, and I'm certainly not going to start making predictions about where it will and won't be, particularly in a difficult geopolitical environment where, you know, that can always come along and make an idiot of anyone making predictions. But what I will say overall is that costs in mining are far more manageable now than certainly they were in the super cycle. So if you think about the commodity super cycle, services and equipment and people were much more expensive and they kept getting more expensive. Energy went from $20 to $120 a barrel of oil. And we also, importantly, we had a weakening US dollar versus mining currencies. So, you know, you sell gold and silver in dollars, but your costs are often local currencies. So in Mexico, for example, now actually a weakening dollar is a bad thing, not a good thing for gold miners. Some people think that a weakening dollar must be good, but actually it's a problem at a structural level. And what we see overall is that oil looks pretty good, FX looks pretty good, and I would say that the equipment, services, and people side looks pretty good too. So overall, it looks quite well set for the next few years.
Let's talk a few words about ESG and the impact on the asset management industry and investor behavior. Do you notice an effect in slowing investor demand as the mining industry is facing environmental issues?
I wouldn't say so. No, I think that the ESG, it's important to bring this up. You know, in our world, it's a fully integrated part of the investment case. It really isn't an add-on at all. You know, think about the fact that I said to you that we don't invest in Africa, Central Asia, Russia, etc. Some of the reason is what I said, which is pure operational, and some is because social licenses and environmental permitting can be an issue in some jurisdictions. Now, if you don't have that well covered off when you're making investments in gold and silver mining companies, that can be very powerfully bad news for you on an investment level. So it has to be fully integrated. And, you know, we have a charter and we have a screen, and all of this is very much integrated in our overall investment process.
Precious metals and equities are a volatile asset class. What do you see as a suitable weighting of your fund in a customer portfolio? And what is actually the weighting in your personal portfolio?
I'm a gold bug, you know, so I don't own much else. I'm very much somebody that sees gold as, I probably said this earlier, the risk-free instrument of the system. And I always want to own a lot of the risk-free instrument of the system. So you can be confident that I have a very high proportion of my net worth in the fund and in physical gold and silver. Now, that's not necessarily appropriate for everybody, particularly in the way that modern portfolio management functions. So to answer your question in a sensible way, I would draw reference to academic studies, which look at portfolio returns over the long run. They say that 2-5% is a good solid allocation in all market conditions to gold. But I would bring a certain thing up, which is why we run the fund the way we do. That does not take account for what is happening at central bank level. So those studies look backwards in a linear way, and they don't capture the most important problem in financial markets, which is the monetary system. And it's a very profound and worrying thing, and people are concerned about it. So the nature of our fund and the way that it's layered, you could hold a similar quantum, a 2-5% allocation. It will be a bit more volatile, but it can capture and run in a sort of call option way against that issue in the monetary system, the same way that physical just simply won't do that, because physical gold is money. It's FX, it's currency. What it won't do is turn from Clark Kent into Superman in your portfolio.
Ned, why should an investor buy your fund now, and what performance potential do you see for the coming 12 months?
Well, I'm not comfortable making a prediction on potential performance for the next 12 months, but timing wise, it's very interesting to talk to you today because the banks have just completed their usual annual option expiry washout in the gold and silver prices. And seasonally, this happens pretty much every year. Usually the period from now through till February is a very strong one for gold and silver prices. And a good proportion of the reason for that is because the banks have successfully managed to get gold back to $1,800 an ounce recently, meaning that these options all expire worthless. So I think short-term timing-wise, now is a very interesting time to look at it. But most importantly, it's because we're about to get policies from the US which are profoundly negative for real interest rates. You know, we're now in a world where things that I've talked about for 5 years, like modern monetary theory, a new Green Deal, and the likelihood of yet more enormous central bank balance sheet expansion is very close at hand. And I will say something important here. I think it's quite clear that when we leave behind the level that gold hit in 2011 and the level it hit in August. So that sort of $2,000-ish level. When that's left behind, the whole market will want to participate. It's quite reasonable that we're in a bit of a soft zone right now. It makes sense to me. But I think that if you look back at 1979, 1980, when gold and silver had a very, very big move in quite similar macro and sociological conditions, that it will be leaving that number behind. That will make the broader market look up and say, hold on, this is actually happening now. So I think that now is quite a nice moment because it's before that happens.
Ned, many thanks for your explanations about your fund. I learned you are excited for the investment theme and you are fully identifying with managing this product. I wish you a lucky hand with your investment decisions and good results for the coming time. Thank you, Ned, and bye.
Thank you very much. It's been very interesting.
Ja, Herr Hessler, ich darf Sie noch mal herzlich in Frankfurt begrüßen.
Ja, schön da zu sein. Vielen Dank, Herr Schmidt.
Wunderbar. Ja, wir starten gleich mal mit der Frage, das ist mir bei der Anmoderation auch noch mal aufgefallen. Der Fonds heißt ja Merian Gold und Silver Fund. Was ist denn der Hintergrund?
Der Hintergrund ist ganz einfach, gute Frage. Merian wurde letzten Sommer, also diesen Sommer, von Jupiter gekauft und ist jetzt vollständig integriert. Das heißt, es gibt jetzt nur noch die Jupiter Asset Management. Der Fonds wurde aber noch nicht umbenannt. Das geschieht dann im Frühling, März nehme ich an, wo der Merian-Fonds dann auch Jupiter Gold und Silber Fonds heißen wird.
Okay, also ganz einfache Erklärung sozusagen. Hängt mit der Fusion der beiden Gesellschaften zusammen. Hier gleich eine zweite Frage. Ist der Fonds immer voll investiert oder kann in einem schwachen Marktumfeld die Cashquote auch deutlich erhöht werden?
Diese Frage möchte ich ein bisschen differenziert beantworten. Und wenn Sie, Herr Anders von der Technik, bitte auf die Seite 9 springen würden von der Präsentation. Da sehen Sie nämlich, wie der Fonds aufgebaut ist. Und das, denke ich, ist ganz, ganz spannend bei diesem Fonds. Und zwar ist, wie wir dann mit dem Risiko umgehen, ist nicht, dass wir die Seite 9 bitte, ist nicht so, dass wir die Cashquote hochfahren oder runterfahren. Das heißt, der Fonds ist immer voll investiert. Wir gehen aber sehr aktiv auf die Risikosituation zu, indem wir eben die Mischung stark variieren. Das heißt, Sie sehen jetzt auf dieser Seite links ein bullisches Szenario, das heißt Szenario, wo wir denken, der Goldpreis wird stark ansteigen. Da erhöhen wir den Silberanteil und den Aktienanteil und reduzieren den Anteil vom physischen Gold. Dies, weil eben Silber, aber auch Aktien stärker ausschlagen mit dem Goldpreis als das physische Gold. Wenn wir jetzt aber defensiv sind, rechtes Szenario, dann erhöhen wir ganz einfach den physischen Anteil vom Gold und können so eben das Risiko im Portfolio sehr gut steuern.
Schon mal vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Ausführungen. Die nächste Frage, die sich dort anschließt, ist, wie aktiv ist der Fondsmanager in der Selektion und Allokation? Wie häufig ist der Umschlag des Portfolios, Turnover, oder wird eher mit ruhiger Hand gemanagt?
Eine Mischung, würde ich sagen. Der Fonds ist nicht ein High-Frequency-Fonds, ja, ist nicht ein Fonds, der sehr stark umschlägt. Das heißt, die Silber- und Goldminenaktien, die der Net auswählt, sind eher beständig. Wir sind sehr wählerisch, was angeht, welche Minenaktien wir kaufen, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Wie Ned gesagt hat, investieren wir nicht in Russland oder anderen Ländern, wo wir nicht Gewissheit haben, dass sehr gute Richtlinien herrschen. Darum ist da der Umschlag nicht so hoch bei den Aktien. Aber wo wir sehr aktiv sind, sind eben in der Portfoliokonstruktion zwischen dem physischen Anteil und dem Minen- und Silberanteil.
Vielen Dank. Die nächste Frage bezieht sich auf das Volumen des Fonds. Bis zu welchem Volumen kann der Fonds gut gemanagt werden? Wo liegt aus Ihrer Sicht die Obergrenze? Hintergrund der Frage ist, dass ja auch in relativ viel kleine Unternehmen investiert wird.
Korrekt, ja. Da auch zweiteilig die Antwort, was den Goldanteil betrifft, wo wir doch immer einen sehr großen Anteil im physischen Gold und Silber drin haben, das ist wirklich keine Grenzen. Also der Goldmarkt ist der drittgrößte Handelsmarkt auf der Welt. Täglich werden da 150 Milliarden an Gold umgesetzt. Da haben wir überhaupt keine Restriktionen. Bei den Minenaktien schauen wir natürlich stark auf die Liquidität. Das ist ein Kriterium bei der Auswahl der Aktie. Wie groß ist die Liquidität? Und darum investieren wir auch nicht in Small Caps zum Beispiel. Es gibt viele, viele Penny Stocks, sogenannte im Minenbereich. Da investieren wir nicht. Zum einen, weil wir denken, die sind nicht nachhaltig, aber eben auch, weil die Liquidität zu klein ist. Und darum ist dieser Fonds sehr, sehr liquide. Eines der liquidesten Produkte überhaupt.
Wie groß, darf ich kurz fragen, wie groß ist denn aktuell das Volumen des Fonds?
Der Fonds hat großen Zuspruch erhalten in den letzten Monaten. Man merkt natürlich auch, dass das Thema des sogenannten QE, Quantitative Easing, also die Geldschwemme, die man heute erlebt, der Nationalbanken auf der ganzen Welt, das macht die Anleger ein bisschen nervös. Man ist nicht mehr sicher, wie viel ist der Euro noch wert, den man in der Hand hält, weil so viel Geld gedruckt wird. Und darum ist die Nachfrage sehr groß. Das freut uns. Und darum ist der Fonds jetzt fast eine Milliarde Dollar groß. Ja, da sieht man schon die Nachfrage.
Gut, jetzt kommt, es ist ja bekannt, dass viele Investoren, die in Gold investieren, einfach einen ETF kaufen. Und hier die Frage mit verbunden, ja, warum nicht einfach einen ETF kaufen und hier Ihren aktiv gemanagten Fonds wählen?
Ja, gute Frage, Herr Schmidt. Herr Anders, vielleicht, wenn Sie auf die Seite 12 gehen könnten. Ich finde, ein Gold-ETF ist durchaus auch ein sehr gutes Mittel, um den Goldpreis ins Portfolio zu holen. Es gibt einfach ein paar Gesichtspunkte, die man sich anschauen muss. Der ETF muss zum einen qualitativ sehr hochwertig sein. Also bitte schauen Sie sich genau an, wie der ETF zusammengesetzt ist. Leider ist es eben so, dass deutlich mehr ETF-Volumen im Handel sind, als physisches Gold hinterlegt ist. Ja, das heißt, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, wenn Sie jetzt 1.000 Euro ETF haben, sind davon vielleicht nur 200 Euro wirklich physisch mit Gold hinterlegt. Und das versuchen wir auf der Seite 12 zu zeigen. Linkes Beispiel, und das sind echte Bilder, ja, das ist kein Scherz. Linkes Beispiel, wie es nicht gemacht werden soll. Irgendwo im Tresor einfach Goldbarren hochgestapelt, ja. Sehr schön, hinten sieht man noch einen Mann, der da mit der Hand drüber streicht. Das geht natürlich überhaupt nicht. Wie es gemacht werden soll, ist rechtes Bild, dass jeder Goldbarren ist hermetisch abgepackt, hat einen Mikrochip mit einer Blockchain. Diese Blockchain ist ganz eindeutig zugewiesen auf einen bestimmten ETF. Das heißt, wenn der ETF, sei es in einer speziellen Situation, wirklich mal das physische Gold zur Hand nehmen muss, weiß man im rechten Beispiel genau, hey, das ist der Goldbarren, der zum ETF gehört. Im linken Beispiel ist das eben leider nicht gegeben. Darum schauen Sie sehr stark, wie der ETF das Gold physisch auch hinterlegt, weil sonst haben Sie dann nur ein Stück Papier in der Hand. Und das machen wir bei unserem Fonds eben anders, dass wir wirklich das physische Gold, das wir haben, ist wie im rechten Beispiel wirklich ganz eindeutig zu uns zugewiesen.
Ah ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, sozusagen aufbauend auf der ersten Frage. Das heißt, Sie setzen das so um, wie es eben in diesem Bild rechts mit dem Haken dargestellt ist.
Genau, das ist wirklich die Philosophie, die wir haben, weil wir sagen, Gold ist nicht nur ein Rohstoff, sondern ist ein Geldwerteersatz. Ja, ist ein monetäres Element, ist nicht nur ein Rohstoff. Und darum ist es ganz, ganz wichtig für uns, dass wir das tun. Der zweite Punkt, Herr Schmidt, wieso wir denken, dass unser Fonds sehr interessant sein könnte für einen Anleger gegenüber einem ETF, ist das, In der Regel ist es ja so, dass ein Anleger nicht 30% Gold ins Portfolio nehmen wird. Gewisse Family Offices, große, die machen das. Aber realistischerweise bewegen wir uns vielleicht in einer 5%, 10% Allokation in einem Portfolio. Und damit Sie da im Portfolio eben auch noch eine genügend große Wirkung haben, auch wenn Sie mal nur 5% investieren, haben wir das Konstrukt in unserem Fonds, dem Merian Gold und Silber Fonds, wo wir eben die Minenaktien reinnehmen und auch noch das Silber, das wie ein Beschleuniger wirkt im bullischen Szenario. Und dann bewegt sich wirklich auch was im Portfolio, das auch einen Unterschied macht am Schluss in der Rendite.
Vielen Dank, sehr interessant. Jetzt gibt es hier eine Frage. Wenn ich auch jetzt sehe, dass mittlerweile der Teilnehmer das Webinar verlassen hat, aber es wäre die Frage gewesen und das kann ich mir vorstellen, interessiert den einen oder anderen Zuhörer jetzt auch. Wie lautet die WKN bzw. ISIN? Wenn Sie sie zur Hand haben, sagen Sie sie kurz. Ansonsten können wir sie natürlich gerne auch das als Hinweis in Ihr Partnercenter einstellen, sodass jeder im Nachgang dort das auch in Ruhe abfragen kann, zumal es wahrscheinlich auch verschiedene Tranchen gibt.
Ja, richtig. Es gibt verschiedene Tranchen. Ich habe sie zur Hand, sind aber doch sehr, sehr lange Nummern. Was ich hier vielleicht sagen möchte, es gibt eine Klasse, die Bestandesprovisionen gibt, ja, eine Retail-Klasse mit Bestandesprovision und es gibt auch eine Clean-Share-Class, die keine Bestandesprovision dann ausschüttet, aber beide sind Retail-fähig, sprich man kann mit kleineren Beträgen einsteigen. Einfach die eine gibt Bestandesprovisionen, die andere keine. Und wir würden dann einfach die ISIN ins Partner-Center reinstellen.
Gerne. Da schließt sich noch eine ergänzende Frage an. Gibt es denn auch Euro gehedgte Anteilsklassen, um sozusagen das Dollar-Exposure, das mit den Edelmetall-Investitionen verbunden ist, rauszuhedgen?
Gute Frage, ja. Also der Fonds ist grundsätzlich in US-Dollar, aber ja, wir bieten selbstverständlich Euro-Klassen an.
Okay. Ja, dann
vielleicht
darf ich
mit. Herr Schmidt, noch eine kurze Ergänzung, wenn wir schon bei den Anteilsklassen sind und eben auch noch zum Thema ETF. Wir haben einen Fonds, der ein traditionelles Pricing hat mit Managementgebühr. Wir haben aber auch eine neue Anteilsklasse, die so ein ETF-Pricing anbietet, wo Sie dann nur 15 Basispunkte zahlen für die Management-Fee und wir dann eine Performance-Fee nehmen, wenn wir den Benchmark schlagen. Und das ist auch ein Weg, wo wir unseren Fonds attraktiv gestalten wollen gegenüber ETF.
Gut, wie ist die Benchmark? Weil das ist ja jetzt die entscheidende Größe definiert.
Ja, das ist ein Mischbenchmark von 50% Gold und 50% Goldminen.
Okay, und gibt es da noch eine Hurdle Rate, eine Schwelle, die überschritten sein muss, oder?
Das ist im Moment tief, ja, grundsätzlich über dem LIBOR, die Cash Rate.
Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Dann darf ich an der Stelle mit dieser letzten Frage abschließen. Ich bedanke mich nochmal, Herr Isler, für Ihre Ausführungen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Vielen Dank für die Zuhörer. Ich denke, ein spannendes Thema und wir hoffen natürlich, dass wir da ein paar neue Impulse geben konnten. Vielen Dank.
Ich darf mich auch bei den Teilnehmern bedanken. Gleichzeitig darf ich noch mal kurz darauf hinweisen, ist ja jetzt schon im Rahmen der Diskussion gerade aufgetaucht, dass Sie alles Video-Podcast, das gerade mit angefertigt wird, dann die mediale Begleitung. Wir hatten ja die Homeoffice-Story und auch das Fondsporträt. Darüber hinaus finden Sie die Präsentation, die Sie sich natürlich auch jetzt runterladen können, später aber auch nochmal im Partnercenter von Jupiter Asset Management. Wir werden dort auch die Wertpapier-Kennnummern entsprechend hinterlegen der verschiedenen Tranchen, so dass Sie dort alles finden. Ja, zu guter Letzt, morgen um 10.30 Uhr geht es weiter mit Swiss Life. Hier geht es um das Thema Immobilien. Walter Seul war im Interview mit Rüdiger Selzle zu dem Thema offene Immobilienfonds. Sein Thema, ein breiter Immobiliennutzen-Artenmix, die Antwort auf die aktuelle Herausforderung. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, dann können Sie das gerne nachholen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis morgen.